Ich freue mich, euch mit euch heute eine Geschichte zu teilen, euch in eine Geschichte mit reinzunehmen, die mich die letzten Wochen immer wieder beschäftigt hat. Und zwar ist es die Geschichte des verlorenen Sohnes. Und mein Herz ist es wirklich, dass ihr euch da mit reinnehmen lasst und dass ihr nicht nur meine Worte hört, die hier aus dem Mund rauskommen, sondern dass ihr den Heiligen Geist spürt in eurem Herzen, dass er zu euch spricht. Das ist mein Gebet gewesen, das ist mein Gebet jetzt auch, dass er wirklich in euch was freisetzt und dass wir den Vater besser kennenlernen. Jesus hat mal gesagt, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, das ist das Leben, was wirklich lebenswert ist, wenn wir Gott erkennen. Und das wünsche ich mir, dass es heute ein Schritt ist, wo wir gemeinsam diesen Gott besser kennenlernen. Wir lesen diese Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15, ab Vers 1. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Und ihr seht schon, oft ist die Überschrift ja der verlorene Sohn. Aber Jesus sagt, es gibt zwei Söhne. Und darauf möchte ich auch dann drauf eingehen, weil es gibt in dieser Geschichte zwei verlorene Söhne. Ich muss da, glaube ich, ein bisschen Seite stehen. Okay. Denn mein Sohn, nein, das stimmt da nicht. Vers 12. Genau, Jesus hatte zwei Söhne und dann der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Ganz wichtig, jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Es gibt in dieser Geschichte drei Personen und diese sind sehr gut dargestellt in diesem Bild, das ich euch mitgebracht habe. Das ist ein ziemlich bekanntes Bild, das gleich kommt jetzt. Kennt ihr das? Ist gute 400 Jahre alt. Es hat ein gewisser Rembrandt gemalt. Das heißt, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Ich möchte nicht so sehr auf das Bild jetzt eingehen. Man könnte hier stundenlang drüber reden, was hier zu sehen ist und so weiter. Darum geht es mir nicht. Aber ich finde, es ist sehr gut dargestellt auf der linken Seite hier. Der junge Sohn, der kniet. Man sieht es hier nicht so gut, aber der ist richtig runtergekommen. Der kniet vor seinem Vater, hat seinen Kopf im Schoß seines Vaters und sein Vater legt seine Hände liebevoll auf seinen Rücken. Und dann ist ein Abstand hier zwischen den beiden, zwischen den Figuren. Und hier auf der rechten Seite ist der ältere Sohn, der steht so hier, weil er wütend ist, dass sein Vater so barmherzig ist mit seinem Bruder. Um diese drei Personen soll es heute gehen. Also der jüngere Sohn, der war richtig rebellisch drauf. Der hat sich gesagt, so, das ist mir alles zu brav hier zu Hause. Ich will endlich mal was erleben. Und ich weiß besser, was mich glücklich macht als mein alter Vater. Das ist mir hier zu doof. Und was hat er gemacht? Er geht zu seinem Vater und sagt, hey, gib mir mein Erbe, was mir zusteht. Und der Vater, der gibt es ihm. Und es klingt alles so harmlos. Aber was er eigentlich gesagt hat, der jüngere Sohn, ist, Vater, ich wünschte mir, du wärst tot. Ich wünschte mir, du würdest endlich abkratzen, weil dann hätte ich wirklich genügend Geld, um mal richtig Spaß zu haben. Dann könnte ich endlich leben. Das ist das, was er eigentlich gesagt hat. Und jeder Vater, die meisten Väter hätten gesagt, hey, weißt du was? Aber ganz sicher nicht. Geh weg, ich werde dir niemals sowas geben. Aber dieser Vater hat es ihm geschenkt, hat es ihnen beiden geschenkt. Und wir sehen hier in diesem Bild vom Vater Gott. Gott ist so großzügig und er gibt uns manchmal auch Dinge, auch wenn er weiß, dass wir es nicht zum Guten, zu unserem eigenen Segen verwenden möchte. Aber ich glaube, Gott ist so großzügig, weil er sich danach sehnt, dass wir freiwillig, weil wir ihn lieben, bei ihm sind und nicht, weil wir gezwungen sind. Gott zwingt uns nicht, bei ihm zu sein. Und so ist dieser Junge losgegangen und hat einfach mal richtig alles gemacht, was er wusste, das ist eigentlich verboten, das ist eigentlich nicht erlaubt zu Hause, aber er wollte einfach alles ausprobieren und er lebte in Saus und Braus, wie wir gelesen haben. Er macht einfach alles, was man so machen kann in der Welt. Und sein Geld ging immer mehr aus. Er hatte kein Geld mehr, keine Freunde mehr. Und dann kam dummerweise noch eine Wirtschaftskrise dazu, eine Hungersnot. Und er hatte wirklich nichts mehr. Aber er war noch nicht wirklich am Boden. Er dachte, okay, ich schaffe das selber schon. Ich schaffe das. Ich muss mir nur einen Job suchen und dann kommt es wieder gut. Er hatte einen Job, aber das war der niedrigste Job, den es überhaupt gab. Als Jude, Schweinehüten, das war, ich weiß nicht, das ist vielleicht wie heute irgendwie am Bahnhofsklo putzen und wirklich, oder an der Autobahnraststätte, einfach wirklich einen niedrigsten Job musste er annehmen, weil es nichts anderes gab. Aber er durfte nicht mal da etwas essen. Und da war er wirklich am Boden. Und wir lesen, dass er zu dem Zeitpunkt dann, wir lesen da in Vers 17, jetzt kam er zur Besinnung. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Er hat nicht einfach gesagt, ach, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Ich glaube, ich gehe wieder mal nach Hause. Ich mache wieder mal was anderes. Nein, er hat erkannt, was ich gemacht habe mit meinem Vater, was ich hier in der Welt getrieben habe. Das war richtig falsch. Das war nicht in Ordnung. Er hat alle Brücken abgebrannt hinter sich. Er hat die Menschen um sich verletzt. Sein ganzes Beziehungsfeld hat er kaputt gemacht. Und in dem Moment hat er das realisiert. Und wir sagen dem auch, er hat Buße getan. Er kam zur Besinnung. Und er hat sich entschieden, hey, ich merke, ich komme hier nicht mehr weiter. Er hat kapituliert. Und er hat sich entschieden, okay, ich gehe nach Hause. Weil ich weiß, zu Hause geht sogar den Knechten von meinem Vater geht es besser, als es mir hier geht. Und er hat sich überlegt, was er seinem Vater sagen könnte und ging Richtung nach Hause. Und ich habe da eine tolle Version, eine bisschen modernere Version von dieser Rückkehr gehört. Und die möchte ich mit euch teilen. Und zwar hat der junge Sohn einen Brief geschrieben an seinen Vater und hat gesagt, Vater, ich weiß, ich habe es richtig verbockt mit dir. Ich weiß, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe dich zutiefst verletzt. Ich habe gegen dich und gegen Gott gesündigt. Ich weiß das. Ich bin mir das völlig bewusst und es tut mir so leid. Aber wenn es geht, ich möchte gerne noch mal nach Hause kommen. Ich möchte das. Ja, ich bitte dich um eine zweite Chance. Ich bitte dich, dass du mir wirklich noch eine Chance gibst, zu Hause noch mal neu anzufangen. Und nächsten Samstag werde ich an unserem Haus vorbeifahren. Und wenn du wirklich mir noch eine Chance gibst, dann häng doch ein weißes Tuch ins Küchenfenster, damit ich weiß, dass du mich trotzdem noch möchtest, auch nachdem alles, was passiert ist. Häng einfach ein Tuch raus und ich weiß, ich bin herzlich willkommen. Und wenn nicht, hey, ich verstehe es voll, weil ich habe es verbockt. Ich habe einen Fehler gemacht, ich weiß das. gesagt, getan. Der Samstag kommt, er steigt in den Zug. Der letzte Bahnhof, bevor sein Elternhaus zu sehen ist, kommt. Und er macht sich Gedanken, Mann, was wird mich zu Hause erwarten? Wollen die mich wirklich noch? Ich denke nicht. Also ich meine, nach all dem, was ich gemacht habe, die haben ja auch gehört zu Hause, was ich alles verbockt habe, wie ich den Ruf dieses Hauses in den Dreck gezogen habe. Ich denke nicht, aber eigentlich wünscht sich's mir so sehr. Ich möchte wirklich nochmal neu anfangen. Und er macht sich so Gedanken und er weiß, okay, nach der nächsten Kurve kommt das Haus, mal sehen, was da passiert. Er schließt die Augen, dann macht er die Augen auf, dreht seinen Kopf, schaut aus dem Fenster und traut seinen Augen nicht. Er hat seinen Vater gebeten, ein Tuch aus dem Küchenfenster zu hängen. Einfach nur ein kleines Tuch, damit er weiß, ich bin herzlich willkommen. Aber da hängt kein Tuch. Das ganze Haus ist voller weißer Tücher. Gar nicht zu übersehen, dass sein Vater sich so freut, dass er nach Hause kommt. Und ich finde, es zeigt einfach so gut diese Liebe Gottes. Gott freut sich von tiefstem Herzen, wenn ein Sünder umkehrt. Wenn jemand nach Hause kommt. Das ist nicht etwas, wo er denkt, okay, gut, mal sehen. Nein, er freut sich. Und der Vater, wir sehen das in der Geschichte, er rennt dem Sohn entgegen und sagt, hey, ist so schön, dass du nach Hause kommst. Er lässt ihn nicht mal ausreden, als er sich entschuldigt oder als er sagt, hey, ich weiß, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und so ist Gott. Er ist nicht da und sagt, hey, schön, dass du wieder da bist, aber jetzt beweis dich erstmal. Jetzt gebe ich dir eine Gnadenfrist und wenn du dich dann wirklich bewährt hast, dann werde ich dir noch eine Chance geben. Nein, Gottes Herz ist so weit, dass er ihm neu diese Sohneswürde gegeben hat. Er hat ihn neu zum Sohn eingesetzt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie dein Leben verlaufen ist. Ich merke, ich bin noch nie so abgehauen, so wie dieser Junge. Ich habe noch nie so über die Stränge geschlagen. Aber auch ich habe oft gedacht und ich denke immer wieder, ich weiß eigentlich besser, was richtig ist in meinem Leben zu tun. Ich weiß eigentlich besser, was mich glücklich macht, besser, was mich erfüllt als Gott. Bei Gott ist es manchmal, denke ich, langweilig oder so. Und dann haue ich auch innerlich ab. Aber ich freue mich, dass Gott einfach da ist mit offenen Armen und ich immer wieder zurückkommen darf und du auch zurückkommen darfst. Und dann gibt es noch einen älteren Sohn und von dem lesen wir ab Vers 25. Super, danke. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was es zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Der ältere Sohn. Ich muss sagen, ich kann mich recht gut mit ihm identifizieren. Mit der Art und Weise, er war immer zu Hause, ist nie abgehauen, er war schön treu, er hat gedient. Und ich denke, er hat sich ziemlich gut gefühlt in der Zeit. Er hat sich vielleicht auch so ein bisschen auf die Schulter geklopft und gedacht, ha, ich meine, abhauen, das kann jeder. Und er wusste von den Eskapaden von dem jüngeren Sohn, aber ey, das, Wenn alle so wären wie ich, dann würde es funktionieren. Ich meine, ich bin der, der zu Hause geblieben ist. Ich bin der, der den ganzen Betrieb am Laufen gehalten hat. Ich war treu. Ich habe immer schön brav gemacht, was Gott, was mein Vater gesagt hat. Und der andere, der ist abgehauen. Ja, ja. Und er hat sich gut gefühlt, da bin ich mir sicher. Er wusste, er ist der Gute, er hat es richtig gemacht. Der andere ist der Böse, der Doofe. Ist er eindeutig. Die Verhältnisse waren klar. Das war alles gut, hat alles funktioniert, bis sein Bruder nach Hause gekommen ist. Und bis sein Vater so völlig anders reagiert hat, als er das sich erhofft hat vielleicht auch. Er hat sich gewiss erhofft, dass sein Vater ihn so richtig mal straft. Ich meine, du musst ja was sagen, wenn so einer sowas macht. Du kannst ja nicht einfach so tun, als sei nichts gewesen. Du musst den zurechtweisen, den Jungen. Ich meine, das steht ja auch schon in der Bibel. Das hat er sich vorgestellt und dann kommt sein Vater und liebt ihn einfach, liebt ihn seinen Bruder. Und er hat ja, der ältere Sohn sagt, hey, er sagt zu seinem Vater, dieser hier, dein Sohn, also er hat sich nicht mal mehr mit ihm als Bruder identifiziert. Er war zu Hause geblieben, äußerlich war er immer zu Hause bei seinem Vater, aber hat nicht gemerkt, wie er innerlich sich mehr und mehr distanziert hat von seinem Vater. Wir sehen, dass er auch, als er gehört hat, dass da was los ist im Haus, ist er nicht selber hingegangen. Er hat jemanden losgeschickt, um zu fragen, was da abgeht. Das zeigt diese innere Distanz, die er gehabt hat zu seinem Vater. Ich glaube, diese Geschichte, die stellt einige Fragen an uns, vor allem wenn du dich vielleicht auch so mit diesem älteren Sohn identifizieren kannst. Vielleicht bist du auch schon ein ganzes Leben mit Jesus unterwegs. Du bist immer treu in die Gemeinde gegangen, hast immer treu gedient, nimmst dir fast jeden Morgen Zeit, in der Bibel zu lesen, aber du merkst innerlich, hast du dich irgendwie distanziert. Du siehst andere, die sind in der Welt, die haben vielleicht gemacht, was sie wollten und sind umgekehrt. Und plötzlich sagen die dir vielleicht, wie du leben sollst. Vielleicht stehen die auch hier vorne und predigen oder machen Input. Und du denkst, hey, sorry, aber was hat der mir zu sagen? Ich glaube, diese Geschichte stellt echt uns auch zum Beispiel die Frage, eben wie reagiere ich auf die Liebe Gottes zu Sünden? Wie reagiere ich in meinem Herzen damit? Es ist spannend zu sehen, in welchem Kontext Jesus diese Geschichte erzählt hat. Und zwar war er sehr oft von Sünden umgeben, also von Prostituierten, von Zolleinnehmern, also von denen, die offensichtlich gesündigt haben. Und die Pharisäer, die haben sich super geärgert. Die haben nicht gesehen, was passiert ist mit diesen Sünden, dass die umgekehrt sind, viele. Nein, die haben nur gesehen, hey, das darf nicht sein. Und der macht Dinge, die nicht in unser enges Raster reinpassen. Und Jesus hat dann diese Geschichten erzählt. Einerseits vom Verlorenen und von den verlorenen Söhnen, auch die Geschichte von dem verlorenen Schaf und auch die Geschichte von der Frau, die eine Münze verloren hat. Und jedes Mal ist die Botschaft, Gott freut sich von tiefstem Herzen, wenn jemand umkehrt. Gott freut sich, wenn das Verlorene zurückkommt. Und das war so sein Herz. Und ich finde es so schön zu sehen, dass diese Sünder, die haben sich wohlgefühlt bei Jesus. Und ich bin mir ganz sicher, die haben sich nicht wohlgefühlt, weil Jesus gesagt hat, hey, weißt du was, was du machst, ist völlig okay. Ich meine, jeder hat so seine Leiche im Keller und du hast vielleicht zwei und bei dir ist offensichtlich als bei anderen. Alles gut, kein Problem. Nein. So war Jesus nicht, da bin ich überzeugt. Jesus hat die Messlatte so hoch gesetzt, die war eigentlich fast nicht zu erreichen. Ich meine, bei Ehebruch zum Beispiel hat er nicht gesagt, wenn du mit einer anderen Frau schläfst, dann hast du die Ehe gebrochen. Er sagt, nein, wenn du schon in Gedanken dir das wünschst, dann hast du die Ehe gebrochen. Also der Maßstab von Jesus war so hoch, dass der schwer, ich finde, recht schwer zu erreichen ist, vor allem aus sich selbst. Und trotzdem waren diese Sünder gerne bei ihm. Warum? Ich bin überzeugt, weil Jesus sie als Person geliebt hat. Weil er ihnen Wir lesen, dass im Hebräer Raum gegeben hat, Raum zur Buße. Ich mag diesen Begriff, Raum zur Buße. Er hat ihnen einfach, hat sie mal angenommen als Person und nicht gleich gesagt, aber wenn du zu mir kommst, dann musst du das ändern und das muss besser werden und hier und da musst du umkehren. Nein, er hat sie einfach mal geliebt. Dieser Raum zur Buße, mir hilft dieses Bild, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ich fahre dummerweise in eine Sackgasse rein. Und ich denke, oh Mist, jetzt bin ich in der falschen Richtung unterwegs. Ich weiß, es ist eigentlich nicht die richtige Abbiegung gewesen, aber ich kann nicht zurück. Links und rechts sind Autos, hinter mir kommt auch noch einer und das stresst mich. Also ich bin da nicht ganz so entspannt, dass ich denke, ja, kommt schon gut. Mich stresst das, okay, ich bin unterwegs in der falschen Richtung und ich weiß, ich müsste umkehren, aber ich kann nicht. Ich fühle mich eingeengt. Und plötzlich kommt ein Wendehammer. Plötzlich kommt Raum. Und ich kann hier umkehren und ich kann in die richtige Richtung fahren. Und das ist für mich so ein tolles Bild von Raum zur Buße. Ich habe die Möglichkeit umzukehren. Nicht, weil ich muss und weil mich irgendwie jemand dazu zwängt, sondern weil ich die Möglichkeit habe. Und ich glaube, Jesus gibt uns diese Möglichkeit mit seiner Liebe. Er sagt, sei herzlich willkommen, zu mir zu kommen. Ich gebe dir diesen Raum. Ich liebe dich. Ich liebe dich einfach mal so, wie du bist, ohne dass du mir etwas bewiesen hast. Wie wir es auch in den Predigten von Thomas gehört haben, Gott hat uns geliebt, schon als wir Sünder waren. Er sagt nicht, ich liebe dich, wenn du das und das tust. Ich liebe dich, so wie du bist. Und das ist der Ort, wo wir umkehren können und so leben, wie Gott es möchte. Ist einfach gesagt. Und ich merke auch, es ist einfach gesagt, Jesus, ich liebe dich, aber wie geht es dir, wie geht es mir, wenn Jesus sagt, ich liebe dich? Kannst du das von Herzen annehmen? Oder sagst du, naja, mag sein, aber eigentlich liebt er den anderen doch mehr als mich. Also ich merke, das ist für mich eine andere Nummer, die Liebe von Jesus anzunehmen. So wie dieser junge Sohn, der kann sich einfach gehen lassen. Der ist zu Hause angekommen. Der ist zu Hause angekommen, wo diese Hände, das finde ich so schön, diese Hände, ich finde, die sagen auch aus, die liegen so auf seinem Rücken und der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Ich finde, diese Übersetzung, auf dir ruht mein Wohlgefallen, das finde ich so toll. Und ich glaube, das ist das, was wir alle hören müssen, was ich hören muss, was du hören musst. Jesus liebt dich wirklich. Und nicht nur den anderen. Dieser ältere Sohn, der tut sich da wirklich sehr schwer. Der steht da und ist wütend. Der sieht nur, was der andere falsch gemacht hat. Aber da ist eine Kluft zwischen dem jüngeren, dem älteren Sohn und dem Vater. Und ich glaube, Jesus ruft uns auf. Jesus ruft dich und mich, dass wir wirklich diese Liebe von ihm empfangen können. Dass wir sagen, okay, Jesus, ich sehe meine Fehler und ich sehe, wie du den anderen behandelst, aber ich vertraue dir trotzdem. Und wir sehen das ja so schön, der Vater geht nicht nur dem jüngeren Sohn entgegen, nein, auch der ältere Sohn, als der draußen stehen bleibt, geht der Vater ihm entgegen. Warum? Weil sich der Vater danach sehnt, dass beide Söhne bei ihm zu Hause sind, dass sie fröhlich sind, dass sie feiern können. Und ich finde das tröstlich für mich, zu wissen, der Vater möchte auch, dass ich bei ihm zu Hause bin, dass auch ich es genießen kann. Ich glaube, was der ältere Sohn verpasst hat, ist zu genießen, was er zu Hause hat. Ich kenne kein anderes Leben, ich kenne das Leben von einem jüngeren Sohn nicht, aber ich bin auch überzeugt, und das will ich auch nicht sagen hier, ich bin überzeugt, es ist nicht wichtig, dass man dieses Leben kennenlernt, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, uns einfach in diesem Schoß vom Vater zu bergen und einfach diese Liebe von Gott anzunehmen. Einfach dieses Ich liebe dich, ich bin für dich und ich freue mich an dir. Dieses, ich glaube, tief in unseren Herzen müssen wir das hören. Gott muss uns dazu entgegenkommen. Das können wir nicht selber. Gleichzeitig glaube ich, dass es Schritte gibt, die wir auf Gott zugehen, zu machen können. Gott sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also ich glaube, die Bewegung ist immer beidseitig. Und zwei wichtige Punkte, die wir gehen können, sind, mal sehen, ob das kommt, Vertrauen und Dankbarkeit. Vertrauen darauf, dass Gott es ernst meint, wenn er sagt, ich freue mich an der Gemeinschaft mit dir. Ich freue mich nicht nur, wenn der andere, der Sünder, der offensichtlich Dinge falsch gemacht hat und der umgekehrt ist, ich freue mich nicht nur über den, sondern ich freue mich auch an dir. Und ich wünsche mir, täglich Gemeinschaft zu haben mit dir. Ich wünsche mir, dass du einfach kommst und mit mir zusammen bist. Vertrauen, es ist so wichtig, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, dass er das auch zu mir persönlich sagt, zu dir persönlich sagt und nicht zu allen anderen. Den einen fällt das leichter als den anderen, glaube ich. Und Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein gutes Gegenmittel gegen Bitterkeit, weil Dankbarkeit hilft, das zu sehen, was man hat, was Gott geschenkt hat. Dankbarkeit ist nicht nur eine Übung, die wir machen an Weihnachten, wenn ich ein Geschenk kriege und sage Dankeschön, Dankeschön, sondern Dankbarkeit ist eine Herzenshaltung, wo ich einfach immer wieder Gott sage, danke Jesus, dass du mir eine tolle Frau geschenkt hast. Danke, dass du mir eine Gemeinde geschenkt hast. Danke, danke für all das, was du mir geschenkt hast. Und dann sehen wir das Gute, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne die Falle, mich mit anderen zu vergleichen. Und dann siehst du immer, was die anderen mehr haben als du. Und du denkst, ja, ich bin der Depp, weil ich eben das und das nicht habe. Und der andere hat doch das vielleicht auch nicht verdient, was auch immer. Man vergleicht. Die Gefahr ist, dass man vergleicht, ist groß. Und Dankbarkeit ist da genau das, was das Gegenteil bewirkt. Ich sehe das, was Gott mir gegeben hat. Und ich kriege ein dankbares Herz. Ich glaube, es sind so zwei Punkte, die uns helfen können, einfach unser Herz auch aufzumachen. Und jetzt bist du vielleicht da und sagst, okay, habe ich alles gehört. Ich finde, ich war auch nie so der Rebell, aber ich finde, ich bin dankbar. Ich bin da recht ausgewogen. Und dann finde ich das toll und ich freue mich von Herzen mit dir. Aber dann möchte ich dich herausfordern. Dann sei du so ein Vater, der seine Hände auf den Rücken von anderen Menschen legt und der sagt, ich bin einfach stolz auf dich und ich liebe dich so, wie du bist. Diese Welt sehnt sich nach Menschen, die einfach andere lieben. Einfach mal lieben und nicht gleich sagen, ja, aber du hast das falsch gemacht und ich habe das gehört von dir und ich gucke auf dich runter, sondern die Menschen hier draußen, die sehnen sich nach Christen, die einfach da sind. Das heißt nicht, dass man alles gut heißt. Ich glaube, so wie Jesus seinen Maßstab an Werten hochgehalten hat und trotzdem die Menschen so geliebt hat, wie sie sind, so dürfen auch wir den Menschen lieben und gleichzeitig unsere Werte haben, die wir aufgrund der Bibel haben natürlich. Und wir dürfen die Menschen lieben und eben die Werte trotzdem behalten. Ich wünsche mir jetzt zum Ende dieser Predigt, dieses Gottesdienstes, dass wir darauf Antwort geben. Es ist immer das eine, es zu hören, aber ich wünsche mir von Herzen, dass der Heilige Geist uns hilft, zurückzukommen. Der Vater, der wünscht sich, dass wir wirklich zu ihm nach Hause kommen. Vielleicht bist du hier und sagst, ich habe mein Leben noch nie Jesus wirklich gegeben. Ich habe schon viel gehört, aber diese Entscheidung getroffen. Ja, Jesus, ich will dich in meinem Leben. Ich will nicht mehr selber sagen, dass ich besser weiß, was gut ist für mich, sondern ich vertraue, dass Jesus es besser weiß, weil er hat mich gemacht. Und bei ihm zu Hause, da habe ich echtes Leben. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann ermutige ich dich, komm heute, komm hier nach vorne und entscheide dich heute für Jesus und gerne beten wir für dich. Vielleicht bist du auch einer wie der jüngere Sohn, der schon zu Hause war, der ausgebrochen ist und der wieder zurückkommen möchte, weil er erkannt hat, natürlich immer Sohn heißt auch immer Tochter, also Entschuldigung, wenn ich da so einseitig war. Ich ermutige dich, komm nach Hause. Und vielleicht bist du auch so wie der ältere Sohn und du merkst, ich kann mich, wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich freuen mit den Menschen, die zurückkommen zu Jesus. Mein Herz ist hart oder distanziert. Jesus wünscht sich, dass wir mit ihm feiern können. So wie der Vater gesagt hat, hey, wir müssen feiern. Dein Bruder, er war verloren, nun ist er wiedergefunden. Er war tot und nun lebt er wieder. Jesus wünscht sich, dass wir uns von Herzen mit ihm freuen können. Und wenn du das nicht mehr kannst, ich ermutige dich, dann öffne dein Herz und für Gott und sag ihm und halt Gott dein Herz hin und sag, Gott, ich will mich freuen können. Ich will, dass du mein Herz berühren kannst, dass es lebt, dass es nicht hier nur so cool, dass alles abprallt an mir, sondern ich will in meinem Herzen berührt sein und mich mit dir freuen. Ich will mit dir traurig sein, ich will mit dir spüren. Ich ermutige dich, dass du wirklich Jesus eine Antwort gibst. Du kannst es gerne am Platz machen, wenn du möchtest. Du bist aber auch herzlich willkommen, hier nach vorne zu kommen. Ich finde, dies ist wie ein Thron. Wir haben ein paar Mal vom Thron der Gnade gesprochen. Hier ist einfach ein Ort hier vorne, wo Gott, der Vater, sagt, hey, du bist herzlich willkommen. Egal, woher du genau kommst, wo du jetzt stehst, ich möchte, dass du nach Hause kommst. Und denk nicht, was dein Nachbar sagt, dein Ehepartner, deine Freunde, ist egal. Jesus hat dich erlöst und nicht dein Nachbar oder deine Ehepartnerin. Jesus, und um ihn geht es. Du musst nicht, fühl dich nicht gedrängt, etwas zu machen. Es geht nicht um die Äußerlichkeit, es geht um dein Herz. Der Vater wünscht sich, dass du dein Herz in seinen Schoß legst und sagst, ich komme nach Hause, weil ich erkannt habe, dass du es gut mit mir meinst. Wir wollen uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, wo du Antwort geben kannst. Wie gesagt, am Platz oder hier vorne. Aber ich ermutige dich, gib Gott eine Antwort.